freut mich, hier wieder unter euch zu sein und mit euch diesen Gottesdienst am heutigen Sabbat zu erleben. Vor vielen Jahren haben die Gründer der Adventgemeinde den Hebräerbrief sehr gründlich studiert für sich. Nun, kein anderes neutestamentliches Buch geht so viel Auskunft über Gott, was Jesus nach der Himmelfahrt macht, über den Himmel. Es ist der Hebräerbrief, der sehr viel darüber spricht. Und genau das hatte nach der Enttäuschung ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jesus da oben im Himmel bei Gott, das war die Frage, warum er nicht zu diesem errechneten Datum wiedergekommen war. Wenn heute jemand aus unseren Reihen den Hebräerbrief studiert, wird häufig die Frage gestellt: Hast du nicht Bedenken, dass du danach nicht mehr Adventist sein wirst? Hast du nicht Bedenken, dass dein Glaube in Bezug auf einige unserer Glaubensüberzeugungen etwas anders aussehen würde? Und so hat man ein Stück weit Bedenken. Soll man sich auf den Hebräerbrief wirklich einlassen? Und es war in der jüngeren Zeit tatsächlich so, dass man in unseren Reihen nicht so viel bezüglich des Hebräerbriefs studiert und nachgedacht hat. Dabei ist es ein sehr interessanter Brief. Ein sehr interessanter Brief. Wenn wir über das Thema Heilsgewissheit nachdenken oder darüber reden oder über das Thema der Zuverlässigkeit, der Zuversicht der Erlösung, dann denken wir in der Regel an den Galaterbrief. Wir denken an den Römerbrief. Da tun wir auch nicht zu Unrecht, denn da wird das sehr stark thematisiert. Dieses große Verständnis der Erlösung, wie wir wirklich erlöst sind und wie Gott uns freispricht von aller Schuld. Aber auch der Hebräerbrief macht dieses Thema auf seine Art und Weise zu einem ganz starken Anliegen. Und über ein paar Verse möchte ich mit euch etwas nachdenken. Dazu muss ich aber einiges aus dem Hebräerbrief lesen. Immer wieder mal Verse. Wenn ihr also nicht so schnell seid mit dem Bibel nachschlagen, in der Regel ist es aus Hebräer 7, dann hört einfach den Texten zu. Ich werde sie lesen, also so, dass wir sie alle mitbekommen, diese Texte. Vorab aber zwei kleine Dinge, die ich festhalten möchte. Immer wenn es um den Hebräerbrief geht, dann liest man bei Theologen in Kommentaren, dass man sich gar nicht einig ist, wer hat diesen Brief denn wirklich geschrieben. Steht ja nichts da. In der Regel sagt Paulus immer, es grüßt euch Paulus, und allen seinen Briefen tut er das. Hier steht überhaupt kein Verfasser da. Traditionell sieht man aber Paulus als den Verfasser des Hebräerbriefs. Ich werde heute auch einfach sagen, Paulus ist es. Aber nur, dass ihr wisst, und wenn ihr mal lest, Mensch, ist ja gar nicht so klar, dass Paulus es war, steht nicht da. Viele Theologen meinen, dass es nicht Paulus war. Die sagen, es waren vielleicht Paulus Schüler, die ihn später verfasst haben. Ich werde einfach sagen, es ist Paulus. Ich meine, dass es Paulus war. Das ist meine Überzeugung. Ich meine auch, dass der Brief nicht so spät entstanden ist, wie viele Theologen meinen, dass er erst im 2. Jahrhundert eventuell sogar entstanden sei. Wenn ich sage, das war Paulus, dann muss er zur Lebzeit Paulus entstanden sein. So viel als Voraussetzungen. Nun aber zu einem Text, den nehmen wir als ein Sprungbrett in unser Thema mit hinein. Es ist Hebräer 6. Ich lese die Verse 13 bis 20 für alle, die mitlesen möchten. Hebräer Kapitel 6, die Verse 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Ich fasse ganz kurz zusammen mit meinen Worten. Es heißt hier, Menschen schwören, um dem Widerspruch ein Ende zu machen. So heißt es dann, ich schwöre es dir, ich sage es dir, es ist so, ich gebe dir mein Wort, fertig. So sagen wir Menschen oft, wenn wir einem Streit ein Ende legen wollen. Wir schwören, wir legen einen Eid ab. Und dann heißt es hier, Gott hat den Menschen, die ihn angenommen haben, auch etwas geschworen. Menschen schwören, heißt es, und wir nehmen es an, hier aber schwört Gott. Es wird betont, dass Gott nicht lügt. Gott hat sich mit einem Eid verbürgt, um uns zu zeigen, dass sein Beschluss fest und unwandelbar ist. Da kann niemand etwas dran ändern, niemand kann etwas dran machen. Und Gott hat es, heißt es hier, hat sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge einen starken Trost und Hoffnung und einen festen Anker für unsere Seele haben. Und jeder, der diese Passage liest, hat zum Schluss eine Frage in seinem Kopf. Welches sind diese zwei unveränderlichen Dinge? Womit hat Gott sich verbürgt? Womit hat Gott geschworen, dass wir einen festen Anker für unsere Seele haben? Eine Zuversicht in unserem Glauben. Was sind diese zwei Dinge? Man will es wissen. Wenn es so wichtig ist, dass Gott damit geschworen hat, dann will ich es wissen. Dann geht es mich etwas an. Ich möchte mit euch heute über das erste Ding nachdenken, mit dem Gott sich verbürgt hat. Das erste, womit er geschworen hat. Und Paulus nennt es gleich in Vers 20. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Jesus ist nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden. Nun, der aufmerksame Leser und Kenner der Schriften, und an solche ist dieser Brief gerichtet, hat an dieser Stelle ein etwas größeres Problem. Jesus ist nicht vom Stamm Levi, er ist nicht ein Nachkomme Aarons und nach alttestamentlicher Gesetzesgebung erfüllt er nicht die Voraussetzung für das Priesteramt. In der damaligen Zeit klang das wahrscheinlich noch etwas merkwürdiger oder sogar ein Stück weit verletzend. Priester, immerhin stand der Tempel noch und dort vollbrachten Priester und Hohenpriester immer noch ihren Dienst. Und sowohl Juden als auch die Christen erwarteten an dieser Stelle eine Erklärung für diese Behauptung. Und weil Paulus aber einer der größten Theologen ist und ein großer Denker und Schriftenkenner, der greift das vorweg, und so heißt es in Hebräer 7, Vers 14, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf den Priester geredet hat. Paulus sagt, ich weiß, es stimmt. Dem Gesetz nach kann Jesus gar nicht Priester werden. Nach levitischer Ordnung soll Jesus aber auch gar nicht Priester werden. Die wird sogar abgelöst, weil sie so unzulänglich ist. Jesus wird Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt kommen erst recht Fragen auf. Priester, Melchisedek, nach welcher Ordnung soll Jesus Hohenpriester werden? Über diesen Melchisedek sagt die Schrift kaum etwas. Im Alten Testament werden ihm bzw. dem, was er tut, nur 3 Verse gewidmet. Wir kennen diese Begebenheit. Da ist es Abraham gelungen, seinen Neffen Lot zu befreien aus der Gefangenschaft und er nimmt noch einiges an Beute mit. Wenn er schon da ist, nimmt er einiges mit. Und er geht und gibt diesem Priester Melchisedek, der ihm entgegengekommen ist, um ihn zu segnen, den Zehnten. Das ist alles, was wir über diesen Priester wissen. Und ich lese diese Verse einmal. 1. Mose 14, 18 bis 20. Dort heißt es, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das war's schon zum Thema Melchisedek im Alten Testament. Er taucht aus dem Nichts auf und verschwindet so auch wieder. Wir haben völlig, also wenig Informationen, eigentlich sogar so gut wie gar nichts über ihn. Und er wird in der Geschichte Abrahams nur ganz beiläufig erwähnt. Es geht in der Geschichte ja um Abraham. Er ist derjenige, der berufen wird. Mit ihm beginnt die Geschichte des alttestamentlichen Volkes. Seine Wanderung durch die Wüste, seine Geschichte mit Gott, mit allen Höhen und Tiefen, das steht auch im Vordergrund, wenn wir die Kapitel in 1. Mose lesen. Für einen Israeliten gab es kaum eine Person, die höher ist als Abraham. Man könnte meinen, Melchisedek wird nur kurz erwähnt, also ist seine Person nicht wichtig. Paulus sieht in ihm aber mehr, als es dem vordergründigen Betrachter dieser Stellen erscheint. Paulus hebt die Wichtigkeit und Bedeutung dieses Platzes hervor. Und das auch nicht ganz ohne Absicht, wie wir gleich sehen werden. Abraham ist die wichtigste Persönlichkeit des Alten Testaments. Melchisedek, zeigt Paulus auf, ist größer. Und zwei Verhaltensweisen zeigen, dass Melchisedek Abraham übertraf. Zwei Stellen lese ich aus dem Hebräerbrief. Zuerst Kapitel 7, Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Melchisedek geht Abraham entgegen und Abraham gibt ihm den Zehnten von der Beute. Und indem Abraham Melchisedek den Zehnten gibt, erkennt er die Priesterwürde des Priesters Melchisedek an. Und der Vers 1 im Kapitel 7 im Hebräerbrief. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Also es heißt, Melchisedek segnete Abraham. Und dann sagt Paulus im Vers 7, ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere vom Besseren gesegnet. Melchisedek sieht, steht über Abraham. Das Geringere, sagt er, wird vom Höheren gesegnet. Abraham wird von Melchisedek gesegnet. Also steht Melchisedek über Abraham. Und es wird noch geheimnisvoller. Die Verse 2 und 3 im Kapitel 7. Melchisedek heißt übersetzt zunächst König der Gerechten, der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist der König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Eine geheimnisvolle Persönlichkeit. Kein Wunder, dass sowohl in jüdischer Literatur wie auch außerhalb dieser viele über diesen Priesterkönig geschrieben haben. Einige glaubten, Melchisedek sei Jesus vor seiner Geburt in Bethlehem. Also bevor Jesus geboren wurde als Mensch, war er da in der Zeit des Alten Testaments im Priester Melchisedek. Das ist eine Auffassung. Andere glaubten, er ist nicht von dieser Welt, von einem ganz anderen Planeten und verrichtete hier einen geistlichen Dienst. Spekulation über diesen Priester Melchisedek. An diesen Spekulationen hat Paulus überhaupt kein Interesse und geht darauf nicht ein. Er will nur zeigen, dass lange vor dem levitischen Priestertum, vor dieser Ordnung des Alten Testamentes, es eine priesterliche Ordnung gab. Und Melchisedek war ein Priester nach dieser Ordnung. Und das will Paulus betonen. Paulus ist primär auch nicht an Melchisedek interessiert. Abraham wird angeführt, um auf Melchisedek aufmerksam zu machen, zu zeigen, dass Melchisedek größer ist als Abraham. Melchisedek wird angeführt, um auf Jesus aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass Jesus größer ist als Melchisedek. Jesus ist größer als Melchisedek. Und Paulus macht das deutlich, indem er nicht Jesus mit Melchisedek vergleicht, sondern Melchisedek wird mit Jesus verglichen. Kapitel 7, in den ersten drei Versen wird Melchisedek vorgestellt Und zum Schluss heißt es in Vers 3, haben wir gerade gelesen, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Da Melchisedek zeitlich gesehen vor Jesus war, würde der Leser dieser Textstelle erwarten, dass es heißt, so gleicht ihm, Melchisedek, der Sohn Gottes. Weil Paulus aber Jesus hervorheben will, sagt er, Melchisedek gleicht dem Sohn. Jesus steht über Melchisedek. Und diese geheimnisvolle Gestalt wird zum Vorbild des hohepriesterlichen Dienstes Jesu. Paulus bricht seine Argumente hier noch gar nicht ab. Nicht nur der Priester ist größer und erhabener als diese ganzen levitischen Priester, er sagt auch, der Dienst ist höher und erhabener als dieser ganze alttestamentliche levitische Dienst. Und ich führe hier nur ein paar Texte an, wie Paulus das begründet. Die levitischen Priester, sagt er, erhielten ihr Amt, weil sie zufällig in den levitischen Stamm hineingeboren wurden. Christus wird Priester, weil Gott sich mit einem Eid verbürgt hat. Und so führt der Psalm 110, Vers 4 an, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ganze viermal wird dieser Psalmtext im Hebräerbrief angeführt auf Jesus als Hohenpriester. Zweitens zeigt er auf, die levitischen Priester waren sterbliche Menschen. Jesus aber lebt ewig. Er ist unser einziger und ewiger Hohenpriester. So heißt es im Kapitel 7, Vers 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Weiter sagt Paulus, die levitischen Priester mussten, bevor sie für das Volk geopfert haben, erst für sich selbst ein Opfer bringen. Sie waren sündig wie du und ich, sie haben Fehler begangen wie du und ich, sie waren Teil des Problems, das sie zu lösen versuchten. Jesus aber, sagt er, ist ohne Schuld. Vers 26 im Kapitel 7. Denn einen solchen Hohenpriester geziemt sich für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als der Himmel geworden. Und als viertes Argument führt Paulus an, bei Jesus handelt es sich um den Sohn Gottes selbst. Denn das Gesetz, sagt er, setzt Menschen als Hohenpriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwures aber, dass später, als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Mit Jesus haben wir den besten Priester im besten Priestertum. So fasst Paulus zusammen, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Paulus führt ein langes Argument an, um dem Leser deutlich zu machen, dass wir einen besseren Priester haben in einem besseren Priestertum. Es ist Jesus nach der Ordnung Melchisedeks, aber der Melchisedek übersteigt und größer ist als dieser. Warum macht Paulus sich diese Mühen? Warum schreibt Paulus diese teilweise so theologisch schwer zu verstehende Lektüre, warum tut er dem Leser das an, könnten wir fragen. Und Paulus hat eine ganz praktische Absicht. Darum geht es in meinem dritten und in meinem letzten Abschnitt. Wie ist dieser Jesus als Priester aus praktischer Sicht? Was bedeutet das für dich und für mich, dass Jesus tätig ist und dass Jesus für uns da ist? Paulus führt einen interessanten praktischen Text an, im Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Paulus zeichnet hier zwei ganz bestimmte Bilder von Jesus. Auf der einen Seite betont er die Göttlichkeit Jesu. Er ist ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Schwachheiten. Und er betont die menschliche Seite Jesu. Er ist versucht worden in allem wie wir. Zwei Aspekte, die ihm ganz wichtig sind. Übrigens, so fängt Paulus den Hebräerbrief an. Zuerst sagt er, in Jesus haben wir die größte Offenbarung, die es überhaupt gibt. Denn Gott ist in seinem Sohn erschienen und hat zu uns geredet. Aber im Kapitel 1 betont Paulus interessanterweise die Göttlichkeit und die Erhabenheit Jesu. Ich lese nur zwei kurze Texte vor. Hebräer 1, die Verse 7 bis 8. Von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von dem Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Der Vers 10, und du, Herr, hast im Anfang der Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Und damit beschreibt er Jesus. Jesus wird als Gott betont. Jesus ist Sohn Gottes. Wir sollten niemals andeuten oder sagen, Jesus ist genau wie wir. Jesus ist genau wie du oder wie ich. Er hatte zwar einen Körper wie die Menschen, die tausende von Jahren nach dem Sündenfall lebten. Er hatte zwar Bedürfnisse, wie wir sie haben, aber er war der Sohn Gottes. Er war uns ähnlich in seinen Erfahrungen des Leidens, der Versuchungen, in der Unterordnung unter den Willen Gottes. Aber er ist der Sohn Gottes. Er unterscheidet sich von uns absolut und radikal. Jesus hatte keine sündhafte Natur und er hatte keinen Hang zur Sünde in sich selbst. Für ihn musste kein Opfer dargebracht werden. Er hatte die Vergebung für Schuld nicht notwendig, weil in ihm keine Schuld war. Jesus ist ganz anders als wir. Auch wenn die Menschlichkeit durch Paulus betont wird. Es tut gut zu wissen, dass der sündlose Jesus mein Hohenpriester ist. Nicht einer, der aus dem unzulänglichen System selbst hervorgekommen ist. Nicht einer, der Teil und Problem dieses Systems ist. Es tut gut zu wissen, dass Jesus ein Priester nach einer anderen Ordnung ist. Ohne Sünde, ohne für sich opfern zu müssen, sitzt er zu Rechten Gottes, direkt in der Gegenwart. Dort ist er für uns hingegangen. Und Paulus sagt, unsere Hoffnung reicht wie ein Anker. Bis dahin, hinter den Vorhang, unmittelbar in die Gegenwart Gottes. Näher, sagt Paulus, als in Jesus kannst du Gott nicht kommen. Nicht umsonst heißt es ja schon in Offenbarung 5, wo die Szene beschrieben wird, wie Jesus sich auf den Thron setzt. Er setzt sich zur Rechten Gottes, unmittelbar in seine Nähe. Dort nimmt Jesus uns mit hin, mit all unseren Schwachheiten, mit all unseren Problemen. Hinter den Vorhang, sagt er. Kapitel 2 betont Paulus die menschliche Seite Jesu. Zuerst im Kapitel 1 die Göttlichkeit, Kapitel 2, die menschliche Seite Jesu. Auch hier nur stellvertretend ein paar Verse. Vers 9 aus Kapitel 2. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war. Vers 10. Denn es geziemte ihm, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hier kommen Fragen auf. Jesus musste vollkommen gemacht werden durch Leiden. Das sprengt unseren Rahmen des Verständnisses von Jesus gänzlich. Paulus sagt aber, so menschlich war Jesus. Und Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Jesus, sagt er, ist Mensch wie du und ich. Auch wenn er absolut Gott ist, ist er Mensch. Jesus wurde Mensch und das hatte einen Grund und einen Zweck. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohenpriester vor Gott wurde um die Sünden des Volkes zu sühnen, worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Die Tatsache, dass Jesus so menschlich beschrieben wird, kann und wurde von vielen missinterpretiert. Auch einigen unserer frühen Pioniere, die die Gemeinde mitgegründet haben, wurde das zum Verhängnis. So sagte man, wenn Jesus als Mensch in seiner Verbindung zu Gott es geschafft hat, sündlos zu leben, so haben wir das auch zu schaffen. Ja, ihr merkt das schon, den Imperativ. So haben wir das auch zu schaffen. Und so, in dieser Weise hat man das auch gesehen. Man hat aber diese göttliche Seite Jesu nicht ganz so stark betont wie diese menschliche Seite Jesu. So war man der Auffassung, das kennt man aus der Kirchengeschichte auch, das Problem gab es ja schon im 3. und im 4. Jahrhundert, indem man sagte, Jesus hatte eine sündhafte Natur. Jesus war in der Weise genau wie wir Menschen, nur er hat es tatsächlich geschafft, in der Verbindung zu Gott nicht in Sünde zu fallen. Und weil er so war wie wir und er es geschafft hat, ohne Sünde zu leben, sollen auch wir es schaffen. Vielen ist es zum Verhängnis geworden, diese Art und Weise über Erlösung nachzudenken. Viele sind sehr stark unter Druck gesetzt worden, denn heimlich haben sie gemerkt, sie schaffen es nicht. Aber es heißt doch, wir sollen es schaffen. Und so hat das teilweise bei Geschwistern zu zwei Gesichtern geführt. Zu Hause privat war man ein anderer, weil man wusste, man schafft es nicht. Aber öffentlich in der Gemeinde, da hat man seine besten Seiten gezeigt. Schaut mal, wie toll, wie fromm ich lebe. Es hat quasi die Persönlichkeit gespalten, weil diese hohe Erwartung da war und diese Erkenntnis. Nicht, weil die Geschwister es nicht wollten. Nicht, weil sie nicht gerne sündlos gelebt hätten. Sie haben festgestellt, dass je mehr sie meinen, dass sie die Sünde überwinden, desto mehr stellen sie fest, dass es nicht nur mit ihren Taten zu tun hat, sondern mit ihrer Natur, mit ihrer Art und Weise und dass sie das nicht loswerden. So schreibt Johannes im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes, er schreibt zu Menschen, die im Licht wandeln. Er sagt, wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so belügen wir uns selbst und Gott. Es geht nicht. Es ist in uns drin und es wurde zum Verhängnis. Aber vielleicht sollten wir unser Augenmerk nicht darauf legen, wie man denn so völlig sündlos wird, sondern man sollte Beispiel an Jesus nehmen. Wie hat Jesus gelebt? Wie ist Jesus mit Versuchung umgegangen? Denn in diesen Texten geht es ja darum, dass Jesus uns in unserer Versuchung ein Helfer sein kann. Denn er ist versucht worden wie wir und er hat es ohne Sünde geschafft. Wir wollen aber nicht, wir können es nicht ohne Sünde sein, das sagt Johannes. Heißt es aber nicht, dass wir uns nicht nach dem guten Vorbild Jesu ausrichten sollen und das Gute in unserem Leben, das Gute des Glaubens leben sollen. So lerne ich von Jesus, der Versucher kam zu ihm, aber er war im Wort Gottes gefestigt. Jesus nimmt nicht die Abkürzung, die der Widersacher ihm anbietet. Falle von mir nieder und das ganze Reich gehört dir, alles will ich dir geben. Jesus fällt darauf nicht rein. Und weil er nicht darauf reinfällt, weil er nicht diese Abkürzung nimmt, gibt Gott ihm alles. Er gibt ihm alles und er macht ihm höher als alles, was es gibt. Er hält am Plan Gottes fest. Lasst uns von ihm lernen. Jesus geht zu den geächteten Menschen, zu den Ausgelachten, zu denen, die man meidet. Er ist barmherzig und hat ein großes, ein weites Herz. Lasst uns von ihm lernen. Jesus hätte den Ruhm und die Anerkennung der Pharisäer und Sadduzäer seiner Zeit haben können. Das ist eine große Versuchung. Wenn alle dich anerkennen, alle verbeugen sich vor dir. Alle sagen dir, wie schön du doch als Lehrer dieser Nation bist. Aber Jesus wählte die Bescheidenheit. Er wollte lieber Außenseiter sein, als die Anerkennung der Elite der damaligen Gesellschaft zu haben. Lasst uns von ihm lernen, zu erkennen, wenn es so schön sanft runtergeht, wenn man dir so schön schmeichelt, zu erkennen und nicht darauf reinzufallen. Jesus ringt in Gethsemane, aber er bleibt dran. Auch wenn er einen leichteren Weg hätte gehen können, er sagt, dein Wille geschehe. Lasst uns von ihm lernen. Paulus sagt, er gleicht uns in seiner Versuchung. Er kann mit uns mitfühlen. Er ist bei dir, wenn du eine schwache Stunde hast. Er ist bei dir, wenn du in Schuld fällst. Er ist dein größter Beistand. Und so heißt es im 1. Johannes, Kapitel 1, wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, vergibt uns all unsere Schuld. Auch die Menschen, die im Licht wandeln, brauchen Vergebung. Wie gut tut es zu wissen, dass wir im Himmel einen Beistand haben. Einen Beistand, der selbst ohne Sünde ist, aber der mit uns mitfühlen kann und der mit uns mitleidet. Wie oft sind Menschen da völlig allein? Menschen im Sterben völlig allein. Es ist gut, dass es bei uns Einrichtungen gibt, wie das Hospiz, wo Menschen begleitet werden. Wie oft sind Menschen da und glauben können sie nicht und sie sind wirklich allein in dieser letzten Stunde. Wie oft sind Menschen allein, wenn sie Schuld auf sich geladen haben und sie wissen nicht, wie sie es loswerden sollen. Für sich ganz allein. Es tut gut zu wissen, dass wir einen Hohenpriester haben, nach einer besseren Ordnung, nach einem Mensch, der Sohn Gottes selbst, ohne Schuld, ohne Sünde, der aber so war wie wir und hier mit uns ist. Ein Krankenpfleger erzählt aus seiner Arbeit im Krankenhaus folgende Begebenheit. Da ist eine ältere Dame, die schon länger im Krankenhaus ist und sie liegt dort auf der Station, wo er als Pfleger tätig ist. Und er ist mit ihr eine Freundschaft eingegangen. Sie verstehen sich ganz gut und er ist es gewohnt, sie ist in der letzten Zeit schon eher bettlägerig und er besorgt für ihr dann manchmal Dinge, die sie gerne hätte. Und er sieht, dass es mit dieser Frau immer schlechter und schlechter wird. Und er weiß aus seiner Praxis auch, lange wird sie nicht mehr leben. Und weil er ihr noch einen guten Gefallen tun will, geht er zu ihr und sagt, soll ich Ihnen vielleicht einen Priester rufen? Vielleicht möchten Sie das gerne. Daraufhin nimmt die Frau aus der Schublade ein geschnitztes Kreuz und auf dem Kreuz ist Jesus geschnitzt. Und sie zeigt auf dieses Kreuz, auf Jesus an diesem Kreuz und sagt, ich brauche keinen Priester, ich habe einen Hohenpriester im Himmel. Auch du und ich haben einen Hohenpriester. Den haben wir als einen sicheren und einen festen Anker der Hoffnung, der bis hinter den Vorhang in den Himmel hineinreicht, in die direkte Gegenwart Gottes, dort, wo er ist. Darum führt Paulus so ausführlich aus, dass wir Jesus haben. Ein Priester nach einer besseren Ordnung, nach der Ordnung Melchisedeks, und ein Priester, der besser und höher ist als alle Priester, die es gegeben hat, selbst als dieser Melchisedek. Einen solchen Priester haben wir bei Gott. So lese ich zum Schluss einen Vers vor, das Kapitel 7, 28. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohenpriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, dass später, als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Amen.